Manuel, heute ist Massa gekommen, du kennst sie, ja, Babysitterin, und hat mir erzählt, sie hat gestern Neujahr gefeiert.
War spät dran,
ja. Im Iran. Hat das Jahr erst jetzt begonnen, ist das Jahr der Schlange. Und zwar, wir befinden uns im Jahr 1404. Ja, und das nächste Jahr ist das Jahr der Schlange, und es bedeutet, dass man sich häutet, Reflexion, Erneuerung, Wachstum.
Das ist schön.
Ne, das wollte ich eben so ein bisschen für dich auch, das ist doch eigentlich ein gutes Jahr, das jetzt kommt vielleicht.
Ja, schön, oder? Freue mich drauf.
Es ist wieder soweit, liebe Menschen. Hier sind Ihre Gastgeber, Simon Schwarz.
Was passiert hier gerade in diesem Raum?
Und Manuel Rubey.
Ich muss jetzt wirklich haben, den Baum aufputzen, es wird wirklich Zeit.
Herzlich willkommen, Manuel Rubey.
Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, ist die von Simon Black. Schön, dass wir hier sind.
Schön, dass Sie uns zuhören, schön, dass Sie uns treu geblieben sind. Danke für Ihre liebevolle Treue.
Das stimmt, und danke auch, dass Sie es weiterempfehlen. Tun Sie das weiterhin, diesen Button, auch diese Glocke bei Spotify ist ganz wichtig. Wenn Sie jetzt jede und jeder, der das hören, es 5 Menschen weitererzählen, dann haben wir ein ähnliches Wachstum wie gerade auf Instagram, weil unsere Social Media Verantwortliche Johanna, die uns zufälligerweise jetzt gegenüber sitzt, wirklich einen fantastischen Job macht. Das kriegst du nicht mit, aber auf Social Media sind wir eigentlich schon fast Superstars mittlerweile. Wenn sich das auf die HörerInnenzahl auch noch niederschlägt, dann kannst du bald Böhmermann in Pension schicken. So schaut es nämlich aus.
Ich?
Ja, du persönlich. Heißt
das, dass ich ihm dann die Pension zahlen muss oder die Rente? Ihm muss ich eine Rente schicken, weil es
ja,
in Deutschland.
Ja, muss doch gleich wieder die Stimme auspacken.
Nein, er kriegt von Spotify immer diese Trophäe überreicht für die meisten Hörer.
Ah, das gibt's?
Innen des Jahres, genau.
Ah, wirklich?
Im deutschsprachigen Raum. Und das bist bald du.
Das wusste ich überhaupt nicht, dass es das gibt.
Werbung.
Ja, lass uns doch mal hinter die Kulissen der Traumfabrik blicken. Lieber Simon, was ist für dich die ideale Afterwork-Abschminksituation? Weil im besten Fall, wenn eine Maskenbildnerin gut ist, und zum Glück sind die meisten gut,
so ist es.
Ist das ja der schönste Moment des ganzen Tages. Wenn man ein heißes Tuch, bei mir beginnt es mit einem heißen Tuch, nicht diese pickelfördernden Abschminktücher aus der Industrie, Plastikpackung, ein Albtraum.
Ein echter Albtraum.
Sondern im besten Fall gibt es zu später Stunde noch ein in der Mikrowelle gewärmtes, heißes Tuch, das einmal porentief reinigt.
So ist es. Also ich mache es folgendermaßen. Ich muss es dir erzählen, wie ich es mache.
Ja bitte, weil du bist der Profi hier.
Nein, ich muss es wirklich
über 200 also, Filmen, meine Damen so und Herren, hören Sie also, zu, hängen Sie an seinen Lippen.
Und es ist doppelt für mich. Es ist doppelt. Es ist nicht nur, dass ich abgeschminkt bin und rausgehe nach einem langen Drehtag, ja, sondern ich gehe frisch in einen neuen
Drehtag. Ich will noch einen anderen Film drehen.
Weil ich noch schnell zu einem Nachtdreh woanders hinfahre. Nein, ich nehme das heiße Tuch, damit wische ich mir zuerst einmal das Gesicht ab.
Michael J. Fox,
damit alles
hat erzählt,
geöffnet ist.
Wie sie Zurück in die Zukunft gedreht haben,
ja,
hat er auch noch parallel eine Sitcom gedreht und hat 3 Monate lang, es erinnert mich immer an dich, tagsüber auf dem einen Set und in der Nacht auf dem anderen Set gedreht.
Ja, ich sag dir
ein Albtraum.
Er hat das nur überlegt, weil er Dr. Hauschka hatte.
So ist es.
Aber pass auf, was ich jetzt mache, jetzt erzähle ich endlich, was ich mache. Reinigungsmilch nehme ich zuerst, ja. Also das heiße Tuch, dann Reinigungsmilch, das mache ich mir dann, erzähle ich mit so Wattepads auf die Haut. Kann man auch mit der Hand machen, ich mache es immer mit Wattepads, weil ich das liebe, schmiere ich das komplett drüber, über das ganze Gesicht, ja. Dann wasche ich mir das runter und dann kommt der Reinigungsbalsam. Ja, und das hat so eine Schlammkreidenfarbe, ja. Das ist Rüdener Kreide, ja. Kommt aus Rügen, ja.
Aha.
Tatsächlich, ja. Und Rügen, das kennt man ja von diesem.
Ein Bayer auf Rügen zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Natürlich, ja. Ja, genau. Vollkommen richtig, ja. Vollkommen richtig, ja.
Ob der Simon auf Rügen.
Ob das der gemacht hat, weiß ich nicht, wie auch immer. Und das schmiere ich dann nochmal ein, dann wasche ich das wieder runter und am Schluss nochmal so ein bisschen Tonic drauf, also nicht Gin Tonic, sondern ein schönes Quittenspray. Und dann gehe ich völlig frisch in den Tag oder in die Nacht hinaus, je nachdem, ja, wann ich Drehschluss habe.
Und die Haut erholt sich dank Dr. Hauschka. Es ist wirklich so.
Es ist so.
Werbung Ende.
Mir ist ein wahnsinnig schlechter Witz zu Massas sehr schöner Geschichte eingefallen. Aber da ich sozusagen mich schon im Vorspiel hier blöd benommen habe, möchte ich Ihnen jetzt auch noch erzählen. 2 Besoffene sitzen an der Bar und einer sagt, du, ich muss jetzt wirklich haben den Baum aufputzen, es wird wirklich Zeit, den Weihnachtsbaum aufputzen. Ja, ja. Und der andere sagt, Kurtl, es ist März, sagt er, ui, meine Frau wird schimpfen.
War schon nicht schlecht, wenn wir jetzt über alte Männer. Gut, im Iran beginnt das Jahr jetzt gerade sozusagen oder gestern.
Das ja, neue Jahr.
Und das ist toll.
Ja, genau. Nicht nur im Iran.
Möge es ein gutes Jahr werden.
Würde es ein schönes Jahr werden, genau.
Und, das alte Jahr, das heute oder gestern geändert hat, war jetzt nicht so super, aber jetzt beginnt ein neues
genau,
und es
genau,
wird...
Genau. Lassen Sie sich nicht täuschen, diese Folge wird an einem anderen Tag ausgestrahlt und Sie werden sie vielleicht auch an anderen Tagen noch hören und das gilt dann für Sie natürlich nicht, dass das gerade gestern erst war. Nütze Information für Sie zu Hause.
Ja, das stimmt.
Aber feiern Sie ruhig einen Neujahrsanfang. Gründen Sie ein neues Jahr von mir aus.
Ja.
Kann ja jeder machen, theoretisch. Könnte man machen.
Absolut, ja. Ist auch nur eine Erfindung. So wie auch die Menschenrechte ja nur eine Erfindung sind. Und deswegen müssen wir auf diese Dinge
eine gute
sehr
Erfindung
gut aufpassen.
In dem Fall.
Das hat sich irgendjemand ausgedacht. Es ist sozusagen nicht von Natur aus hier gewesen und deswegen muss man darauf aufpassen.
So ist es.
Es gibt nämlich sehr gute Erfindungen und es gibt auch schlechtere Erfindungen.
Das ist richtig. Und da fällt mir ein Zitat ein.
Ja, bitte.
Ich weiß nicht, ob ich es nochmal Henry Ford hat. Und man hat angeblich mal gesagt, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde.
Mhm. Ganz schön. Ich habe letztens über den Erfinder des Rollkoffers, der hat sich Ähnliches gedacht.
Ach, das ist interessant.
Der hat sich gedacht, ich habe vergessen, wie er heißt. Aber
hast du was gelesen?
Er hat sich gedacht, es gibt wahnsinnig schwere Köpfe und es gibt Räder.
Seit wann gibt es den Rollkoffer?
Naja, noch gar nicht so lang nämlich. Weiß ich jetzt nicht.
Das ist
jetzt aus dem Gedächtnis.
Ja, ja, das ist auch toll. Ja,
und dann hat er das halt kombiniert. Und, ja, und bei der Vorstellung haben sie gesagt, nee, aber wer soll denn das brauchen, bitte?
HörerInnenreaktionen.
In aller Kürze habe ich ein paar sehr schöne Reaktionen vorbereitet. Der HC schreibt uns. Es ist nicht der HC, an dem man vielleicht denkt. Das ist der,
sofort denke ich.
Ich darf den ganzen Namen nennen. Er kommt aus der Steiermark und heißt HC Gschier. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe, möchte dich korrigieren, da du jetzt nicht mehr CEO, sondern Beisitzer bist. Das hat er so verstanden, weil du mich vom Beisitzer enthoben hast, dass du jetzt zum Beisitzer, so hat es keiner verstanden, außer er.
Ja, aber ich
finde ich ganz interessant.
Ja.
Und er möchte uns nur sagen, das Eis, von dem du gesprochen hast, das Milchflip von Schöller gewesen sein muss und nicht, wie ich fälschlicherweise behauptet hätte, das Minimilk.
Er macht es noch genauer. Das 3 Schilling, schreibt er.
Ja, das habe ich auch gesagt. Das kann ich erinnern. Das war das billigste Eis auf der ganzen Karte.
Verstehe. Und es war von Schöller.
Und ich bin mit der Straßenbahn nach Rotown gefahren und hat zum 10 Schilling eine Leberkäse einmal gegeben.
Hieß das nicht früher Eskimo?
Eskimo hieß es auch, ja.
Hieß mal, oder? Mhm. Ja, oder?
Bei den Inuits gibt es einen lustigen Brauch, weil ich schon recherchiere für unser Programm.
Ja.
Weiß nicht, ob es stimmt. Also ehemalige Eskimos.
Ja.
War sozusagen... Also muss ich sagen...
Ehemalige Eskimos? Sagt man das bei Schwarzen dann auch? Ehemalige N? Weiß ich nicht. Nur kurze Frage.
Ganz dünnes Eis.
Ja,
Lass lieber mich weitersprechen.
Ja.
Weil die Eskimos, sie sind ja die ehemaligen Eskimos, also Inuits. Und meine Frau hat mir das gezeigt, weil wir schon recherchieren, weil wir zum neuen Programm, über Liebe im weitesten Sinn. Und da gibt es den Brauch, da gab es den Brauch, dass es gastfreundlich war, wenn man sozusagen den Gästen, die man hatte, dem Partner nach dem Essen angeboten hat.
Wirklich?
Wenn man irgendwie noch...
Wirklich?
Ja, magst du noch mit meiner Frau schlafen oder mit meinem Mann, vice versa? Finde ich auch interessant. Muss ich recherchieren, ob es stimmt, soweit bin ich noch nicht, aber frag mir jetzt ein, wie du Eskimo gesagt hast, möchte ich mich entschuldigen. Eskimo, Johanna, verdreht schon die Augen, darf man auch nicht mehr sagen, aber es sind ja auch die ehemaligen Eskimos. Diese Folge wird uns in den Abgrund stürzen.
Oh ehemaliges, so lustig.
In unserer Kindheit, entschuldige.
Ich würde es so relativieren.
In unserer Kindheit. In meiner gesamten Kindheit und Jugend hieß das Eis so.
Ja, so ist es. Das Eis hieß so. Wir sprechen auch vom Eis.
Von nichts anderem.
Von nichts anderem. Vom Eis, oder?
Es hieß einfach so, die populäre Eis-Firma hieß eben es, so.
Hieß
ich sag's
so,
jetzt nicht noch einmal.
Naja, das ist ein Firmennamen in dem Fall. In dem Fall ist es auch schon wurscht, weil es ist ein Firmennamen. Und ich habe es ja auch als Firmennamen gesagt.
Du hast mir das ehemalige dann aufgebracht. Okay, HC, danke, dass du unsere Podcast-Karriere für alle mal zerstört hast.
Danke dafür.
Der Andreas schreibt, er war in Leonding beim Live-Podcast und hat noch einen kleinen Hinweis zum Hühnerficker.
Es gibt den Schlafforscher.
Wir kommen überhaupt nicht mehr raus.
Aus, ja, nein, aber das ist jetzt ein Zitat. Das hat ein Hörer geschrieben.
Uns leid, wir befinden uns gerade in einer anderen Zeit.
Ja. Es gibt den Schlafforscher Professor Ficker und eine, ich konnte sie leider nicht mehr finden, BR. Radioreportage zu Schlafproblemen mit ihm. Die Sprecherin in dieser Folge legt keinen Wert auf akademische Grade, sodass ich auf eine Autofahrt des Nächtens mit zahlreichen Tipps des Fickers zum richtigen Verhalten rund um das Bett unterhalten wurde. Zitat Ende. Das ist wundervoll. I love it. Danke, Andreas. Und die Bianca,
ist das lustig?
Die Bianca war mit ihrer Mutter auch beim Live-Podcast in Leonding.
Wahnsinn, das sind zwei Gäste.
Aus Oberbayern angereist.
Bist du wahnsinnig.
Und es freut mich sehr, sie vermisst die Winnie im Podcast. Den Mond. Die Winnie war wirklich schon lange nicht mehr da. Wir müssen die Winnie reaktivieren. Jetzt auch auf Social Media sicher ein Top. Wir müssen mal ein Video mit Winnie machen. Johanna und Winnie in Kombination und wir krassen an der Million, sagt er das. Die Maria schreibt, sie möchte gerne die Kulinarik- und Dialektminuten unbedingt in jeder Folge beibehalten. Und da machen wir doch gleich eine Rubrik.
Kulinarik.
Die Maria schreibt weiter, sie hat durch die Folge richtig Lust auf Mapo-Tofu bekommen und kennt es noch nicht. Und ein Kollege von uns, Schauspielkollege, hat mich angerufen, er hat auch die Folge gehört und sich daraufhin Mapo-Tofu gekauft. Und er hat mich angerufen und gesagt, das ist das Schärfste, was er in seinem Leben gegessen hat und ob ich geisteskrank bin.
Wirklich?
Ja. Weil er hat gesagt, es brennt ihm die Goschen und er möchte nicht erzählen, was auf der Toilette los war.
Muss er auch nicht
muss
erzählen.
Auch nicht. Nein.
Ist interessant.
Aber
ja.
Es ist, vielleicht hat er einen warmen Hinweis gegeben, es ist sehr scharf, aber ich liebe das.
Ja, ich finde es jetzt aber. Ja.
Ich habe es heute nämlich, ein bisschen auf Hützgoschen, ich habe es heute nämlich wieder gegessen.
Wirklich?
Bevor wir ins Auto gestiegen sind und hierher gefahren sind, habe ich mir von China Kitchen Mapo Tofu bestellt.
Ich habe heute, wenn wir schon bei Kulinarik sind und bei Asien, ich habe heute im Flieger ein asiatisches Frühstück bestellt.
Möchtest du, ich habe dich extra nicht gefragt, weil ich dachte, das ist privat. Warum
ja, es
warst
ist
du
sehr
im Flieger?
Privat. Ich war zufällig im Flieger, wie auch immer.
Und warum hat das in diesem Flieger von Berlin, nehme ich an, zufällig asiatisches Frühstück?
Weil ich zufällig über Südostasien geflogen bin und ein taiwanesisches Frühstück gehabt habe. Ein veganes taiwanesisches Frühstück.
Beeindruckend.
Das ist eine taiwanesische Fluglinie gewesen, mit der ich geflogen bin. Mhm. Und ich hatte angegeben...
Von Berlin über Südostasien nach Wien.
Es war ein UN-Flug, der wichtig war, um die Demokratie in Taiwan aufrechtzuerhalten.
Ich danke dir also wirklich auch, dass du dich da, obwohl dein Zeitplan eh schon sehr eng ist,
da auch noch engagierst. Da schon engagiert, genau. Aber dieses zu Kulinarik nochmal. Und es war so serviert, es war ganz toll, weil eine Schale, da war dieser Reisschleim drinnen, ich vergesse immer den Namen, wie man das nennt, ist nur so ein Reisschleim, der schmeckt einmal nach nichts, sehr neutral. Und dann gab es verschiedene kleine Tellerchen, wo verschiedenste Sachen, die man dann hineinmachen konnte. Ja. Und unter anderem war so eine, und das habe ich wirklich noch nie, ich konnte wirklich nicht herausfinden, was es war. Es war eine Paste, eine bräunliche Öl das drinnen und da lag auch so ein bisschen Gewürze lang noch herum. Ich konnte es wirklich nicht herausfinden, was es war. Wäre was für Kitchen Impossible gewesen, bitte versuchen Sie, was das ist. Und das konnte man sich da so reinmachen oder dazu essen und so. Das war aber wahnsinnig spannend. Es war auch toll wieder. Da sind wir wieder eben, um zurück zum Mapo Tofu. Ich kann es nicht sagen.
Mapo Tofu heißt es.
Mapo Tofu, so danke, zu kommen. Da sind halt einfach so viele Gewürze drinnen, die wir auch teilweise nicht kennen. Und
vielleicht auch schlecht verkraften tatsächlich. Ja,
aber ich finde es auf jeden Fall toll.
Ich liebe es.
Ja, ich finde es auch immer toll. Ich finde diese südostasiatischen Gewürze oder überhaupt asiatischen, aber eher Südostasien ist das ja von der Küche, von der wir uns da, das ist ja auch Sichuan-Küche, Mapo Tofu. Ja. Ist das schon Südostasien? Ich glaube, Sichuan ist Südostasien.
Mapo Tofu.
Ah, Mapo Tofu, entschuldige. Was habe ich schon wieder gesagt?
Mapo Tofu. Mogadischu. Ist wieder woanders. So.
Gut, lassen wir es. Danke für diese bezaubernde Rubrik.
Ja, die Martina schreibt auch noch, sie war in Graz und war mit ihrer Freundin Elke zuschauen und sie haben noch überlegt, ob sie sich in die erste Reihe setzen sollen, haben sich aber dann für die vierte Reihe entschieden und dann war in der ersten Reihe eine Dame, die du angesprochen hast für unser Stück, die auch Elke hieß. Und dann hat sie sich gedacht, wie unwahrscheinlich ist das denn, dass sie überlegt haben, in der ersten Reihe zu sitzen, mit ihrer Freundin Elke, deren Namen sehr selten ist, und dann sitzt, also quasi fast, man könnte paranoid werden. Und mir ist dazu eingefallen, mein Freund Heimo aus der Schulzeit, er hat unabhängig voneinander zwei Frauen kennengelernt, die beide Almut heißen.
Meine Ex-Schwiegermutter hieß Almut.
Und die beide lesbisch sind. Mhm. Und er hat gesagt, wenn er jetzt wieder eine Almut kennenlernt, würde er automatisch davon ausgehen, dass sie lesbisch ist.
Ernsthaft?
Naja, wir waren 15, aber es war ja kein uninteressanter Gedanke, finde ich. Diese Elke-Geschichte von Martina hat mich ein bisschen an die Almut-Geschichte von meinem Schulfreund Heimo erinnert. Das nur am
Rande. Ich finde es spannend, dass du das erzählst. Ich kann dir noch immer nicht ganz folgen, aber ich finde es sehr interessant.
Okay. Dann geht es dir mal, wie es mir oft geht.
So
vielleicht
ist
diese Geschichte nur für mich logisch.
Ja, ja, eben. Aber ich finde sie prinzipiell als Gesamtes finde ich es toll, aber ich kann es trotzdem noch nicht ganz verstehen.
Ich habe mir von der Johanna ein Nicken geholt, sie hat es auch verstanden.
Ah, sie hat es auch verstanden, sehr gut. Da bin ich froh. Dann geht's mir. Dann weiß ich und Sie zu Hause wissen jetzt, warum es Ihnen oft so geht, dass Sie mich nicht verstehen, weil ich eben Sie alle offensichtlich ganz oft nicht verstehe.
Und der Michael aus Kramsach in Tirol, der ein langes E-Mail geschrieben hat, würde auch sich wünschen, wäre auch bei seinen Kindern eine ADHS-Betroffene, dass wir darüber mal eine Sendung machen. Wir planen das. Und er hat konkret die Frage, weil er sich mit seinen Kindern darüber unterhalten hat und ein bisschen nicht wusste, wie man sozusagen als Erziehungsberechtigter oder als Erwachsener da noch Vorbild sein kann. Sie haben über die Geschichte mit den Sprunganzügen bei der WM von der norwegischen Mannschaft, hast du das mitbekommen? Diskutiert und erzählt,
ja,
wenn sozusagen die Spitzenathleten und Athletinnen jetzt schon sowas machen, wie kann man denn da noch Vorbild sein? Und diese Frage habe ich mir gedacht, würde ich an unseren Bildungs- und Erziehungsminister kurz weiterreichen wollen.
Naja, aber das ist ja wie Toping, das mit den Anzügen.
Toping?
Heute ist wirklich, naja, ich habe jetzt ganz lange, ich war jetzt in Südostasien viel unterwegs
Toping.
Mit der Demokratie und deswegen tue ich mir jetzt mit dem Sprechen, muss ich mich wieder von Mandarin umstellen.
Ja, ja, das Toping, vielleicht auch Topping, weil du ja noch in der Kulinarik vorher warst.
Es wird wirklich, also seien Sie Vorbild, korrigieren Sie nicht immer alle Schwachen. Nein, naja, aber gut, das ist doch, das haben wir doch im Spitzensport die ganze Zeit. Ich verstehe das jetzt nicht ganz. Alle großen Sportverbände, diese großen, FIFA, UEFA, Olympisches Komitee und so weiter, die haben ja alle keine Vorbildfunktion. Da ist ja wirklich nichts, was irgendwie in irgendeiner Form eine Vorbildfunktion haben könnte, oder?
Mhm.
Oder sehe ich das völlig falsch?
Ich glaube, du siehst es nicht falsch.
Also in meiner Wahrnehmung ist das ja wirklich fürchterlich. Tour de France als Beispiel. Ich finde ja Straßenradrennen wirklich faszinierend teilweise. Und Tour de France ist etwas, was ich als Kind schon unfassbar faszinierend fand, weil ich das einfach auch fast 3 Wochen sind diese Menschen, verbrauchen Unmengen an Kalorien jeden Tag, können das gar nicht zu sich nehmen und leisten Übermenschliches. Und wir wollen das ja auch so sehen. Wir berichten nur, wenn es spektakulär ist. Wir schauen uns das nur an, wenn es spektakulär ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein Körper überhaupt existiert, der das ohne Hilfsmittel mehr oder weniger in irgendeiner Form überlebt. Kann sein, dass er das ein paar Jahre macht, aber die werden alle irgendwann einen wahnsinnig hohen Preis dafür bezahlen müssen, diese Sportler, glaube ich. Ja. Also ich bin jetzt nicht sicher. Ich fände es auch toll, wenn Sportler Vorbilder wären. Aber ich glaube, da müssen wir uns mehr, aber vielleicht ist auch das wieder nur ein Traum, da müssen wir mehr in den Amateursport gehen.
Ich bin ja viel im Amateursport zu Hause.
Stimmt, dann
ich
bist du
wirklich ein begnadeter Amateursportler.
Stimmt, da sind wir vielleicht wieder bei dir als Vorbild.
Ich möchte gerne Vorbild sein.
Nein, und aber als Eltern auch, kann man natürlich Vorbild sein, also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, sondern auch zur Verteidigung. Es gibt natürlich genug Sportler, die das nicht tun.
Es gibt genug Sportler, die das nicht tun und es gibt ja sowas wie Eigendynamiken auch. Also es gibt diesen blöden Spruch, Gelegenheit macht Diebe. Und es ist, wie du gerade sagst, es ist eben nicht so, dass man einfach nur einen Zaubertrank trinkt wie beim Obelix und dann ist man wahnsinnig stark, sondern die arbeiten ja ihr ganzes Leben lang auf das hin und dann auf den letzten Metern behilft man sich noch zusätzlich mit Illegalem, um sozusagen noch das Maximum rauszuholen. Und ich versuche nur immer alle zu verstehen, das ist deswegen nicht richtig, aber wenn man eh schon sozusagen alles opfert und dann sagt, gut, und da gibt es vielleicht jetzt die eine Möglichkeit, wo man die 300stel nach Hause holen können,
ja,
dann verstehe ich es, nicht im Sinne von, dass ich es gut heiße, aber dann ist das oftmals, denke ich mir, ein kleiner Schritt, dass man sagt, gut, wenn es keiner merkt, sind wir die Helden für alle Zeit. Ne?
Ja, ja, also auf jeden Fall aus dem Gesichtspunkt heraus, dass man irgendwie einfach der Held für alle Zeit sein will oder die Heldin für alle Zeit sein möchte, das kann ich da, kann ich das auch total nachvollziehen. Ich glaube halt irgendwie, dass wir da ja als Konsumentinnen das auch ein bisschen mitbestimmen.
Ja,
weil wir ja
das gesagt hast, wir wollen ja immer mehr Spektakel.
Wir wollen das ja haben. Oder? Das glaube ich halt, dass wir das halt, auch die Medien selber, glaube ich, sind die, das ist mir oft auch im Journalismus, es ist halt auch zweigeteilt. Gell? Es gibt Journalisten, die arbeiten sich da wirklich ab an solchen Themen und der Großteil des journalistischen Betriebs lebt natürlich hauptsächlich davon, dass er gute Schlagzeilen bringt und dass wir irgendwelche Wahnsinnsereignisse abfeiern. Suchen wir uns unsere Vorbilder im alltäglichen Raum.
Das war's mit den doch sehr ausufernden Reaktionen. Danke, schreiben Sie uns weiter.
Ich habe mit einer Freundin darüber gesprochen, über Staatsbürgerschaften, über Wahl. Und wir kamen so darauf, sie ist Deutsche und ist aber mehr oder weniger in Österreich aufgewachsen und kann in Österreich natürlich aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft nicht wählen, sondern nur in Deutschland wählen. Kommunal kann sie natürlich wählen. Logisch, europäisch auch, logisch. Und ich habe das Umgekehrte ja gehabt. Ich habe lange in Deutschland gelebt und konnte nie in Deutschland wählen und habe immer in Österreich gewählt. Und dann haben wir, weil sie gesagt hat, sie ist total unglücklich, dass sie nicht in Deutschland, dass sie nicht in Österreich wählen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist interessant, weil ich zum Beispiel die deutsche Politik immer wahnsinnig toll, also irrsinnig intensiv verfolgt habe. Aber für mich nie vorstellbar war, dass ich in Österreich nicht mehr wähle. Deswegen war klar, dass es für mich logisch ist, ich wähle in Österreich. Ich bin österreichischer Staatsbürger und wähle in Österreich. Ja. Und ich bin ja seit meiner ersten Wahl, bin ja mit 16 aus Österreich weg. Das heißt, ich war mit meinem ersten Wahlbrief sozusagen, war ich 1010 Wien gemeldet dann. Da ist man als Auslandsösterreicher, ist man in 1010 im Wählerverzeichnis eingetragen in Wien. Und habe immer Briefwahl gemacht. Ja. Und fand das als Selbstverständlichkeit, dass ich das immer hier mache. Und sie hat gesagt, sie findet das ganz furchtbar, dass sie hier lebt und hier nicht wählen darf. Die Diskussion gibt es ja bei vielen. Und dann kamen wir zur nächsten Frage, ob sie die Staatsbürgerschaft, die deutsche, aufgeben würde, dafür, dass sie jetzt hier wählen darf. Und da hat sie gesagt, nein, irgendwie hat sie da blöderweise auch, obwohl sie hier aufgewachsen ist, auch wieder eine Hemmschwelle. Und ich habe gesagt, ich würde meine Staatsbürgerschaft nie aufwählen dafür, dass ich dann, hätte ich nie gemacht dafür, dass ich in Deutschland wählen darf. Und das kommt jetzt zu dieser Frage, wie siehst du das eigentlich? Würdest du deine Staatsbürgerschaft? Nein, weil mich das wirklich interessiert. Mich interessiert
das. Zu einer Frage kommt. Ja. Das war bisher eigentlich eine Erzählung.
Ja, genau. Aber das wollte ich vorschießen, weil mich das interessiert, wie das andere Leute denken und wie du und wie alle ZuhörerInnen das so denken. Das interessiert mich wirklich, ja.
Da wir jetzt alle ZuhörerInnen nicht fragen können, würde ich dir beantworten.
Ja, gut.
Ich sehe das relativ anders. Ich habe aber nie im Ausland gelebt, vielleicht. Also ich halte auch dieses ewige Politikersprech von die Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut und so. Staatsbürgerschaft ist ein Zufall, die dir halt geschenkt wird, weil du hier geboren wirst oder so und weil deine Eltern auch schon hier waren. Ja. Also ich finde, es sollten alle, die hier sind, hier auch, also sollten auch wählen können, weil nur so kann man sich Gesellschaft ausmachen. Wenn du weil in Wien wahnsinnig viele Menschen leben, die nicht wahlberechtigt sind, es ist bald Wien-Wahl. Ist vollkommen grotesk, wenn jemand hier
ja,
im System...
In Wien, kommunal darfst du ja wählen. In Wien darfst du nicht wählen, weil wir ein Bundesland sind. Das ist nochmal was anderes, weil es keine kommunale
ja,
Wahl ist.
Nur das
die Bezirkswahl
also, wenn ich 30 Jahre in Deutschland bin, glaube ich nicht, dass es mir wichtig ist, in Österreich mitzubestimmen, möchte ich in Deutschland wählen.
Wirklich?
Ja.
Nein, das ist interessant, weil ich das wirklich, für mich war das nie eine Diskussion. Ja,
und, ja wie gesagt, vielleicht Frage, ist der Unterschied, dass man nostalgisch wird, wenn man nicht mehr da ist, wo man immer war.
Nee, und auf die Frage, die ja hier in eine deutsche Staatsbürgerin, die hier in Österreich aufgewachsen ist, auf die Frage, die wirklich weit davon entfernt ist und irgendwie so einen Heimatbezug zu einer zugehörig zu einer Nation hat, aber ich habe den Eindruck, vielleicht entsteht das durch Wegzug ins Ausland. Es würde mich interessieren, wie es anderen geht, ob es wirklich viele gibt, die dann sagen, nein, jetzt, was ich sagen will, ich finde, wenn du eine Staatsbürgerschaft eines Landes annimmst und deine eigene abgibst, das ist ein gewaltiger Schritt, glaube ich tatsächlich. Und das wird, finde ich, fast, es gibt ja ganz viele Menschen, die hierher kommen nach Österreich und österreichische Staatsbürger werden wollen. Und das ist, glaube ich, ein Schritt, der so gewaltig und so groß ist. Das können sich die Leute, glaube ich, teilweise überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet. Aber du sagst ja, für dich bedeutet das überhaupt nichts. Ich finde das wirklich spannend. So spannend ist die deutsche Politik und gerade ich, wo ich ja so geopolitisch so wahnsinnig interessiert bin, wäre ja viel cooler gewesen, in Deutschland zu wählen, weil da hätte ich geopolitisch viel mehr bewegen können mit meiner Stimme als in Österreich.
Wenn ich mir vorstelle, ein ganz alter Freund von mir, schöne Grüße, er hört den Podcast manchmal in Australien, hat sich verliebt,
ja,
mit kurz nach der Schule und ist nach Australien ausgewandert.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, ob er die Staatsbürgerschaft hat, aber für mich wäre es vollkommen klar, dass ich mir denke, okay, dann bin ich halt jetzt Australier und nicht mehr Österreicher. Weil wenn ich sozusagen meine Kinder da aufwachsen und klar, hat man, der redet mit denen auch Deutsch und so, das ist ja auch schön, wenn man so, aber ich meine, das Leben passiert ja dort, wofür man sich, ich meine jetzt gar nicht, es werden auch Menschen gezwungen, ein Land zu verlassen, das meine ich jetzt
gar
nicht.
Ja, genau, gibt es ja auch andere Entscheidungen.
Das ist ein Riesenunterschied, aber umso mehr finde ich, sollte, wenn jemand aus Kriegsgründen hierher kommt und dann hier eh schon schwer genug sich ein Leben aufbauen muss, dann ist das eine Stimme, die genauso berechtigt ist wie jede andere, die halt hier geboren ist. Also ich finde, man kann natürlich über darüber sprechen, wie viele Menschen können in ein System kommen und so, das ist alles nochmal eine andere Frage, aber ich finde, wenn eine Gesellschaft sich zusammensetzt, dann setzt sie sich aus denen zusammen, die da sind, und dann sollen die alle auch nochmal wählen können, damit es sozusagen wirklich ein demokratisches Abbild des Volksentscheids ist, und das ist ja immer verkürzt. Viele gehen nicht, viele dürfen nicht, sozusagen, wir sprechen ja dann immer von so Pseudomehrheiten sowieso, und das könnte man natürlich, finde ich, ändern, indem man das ein bisschen aufweichen würde und Mehrheitsmedien.
Naja, ich finde das schwierig tatsächlich. Ich finde das schwierig, weil ich eben aus meiner eigenen Erfahrung mich ganz klar dafür entschieden hätte, in meinem Heimatland zu wählen, weil ich, auch wenn das lächerlich klingt, ob ich in der Schweiz bin oder in Deutschland bin, ich als Österreicher, der dort lebt, trotzdem als Ausländer zähle, auch zu erkennen als Ausländer bin, durch meine Sprache tatsächlich zu erkennen bin, dass ich nicht von dort bin, ja. Und ich ein Repräsentant meines Landes in irgendeiner Form bin, ja. Und ich,
was heißt das?
Ja, was heißt das? Genau. Das heißt das, dass ich, wenn ich eine rechte Regierung in diesem Land habe, zu der ich zum Beispiel nicht stehe, im Ausland trotzdem Österreich vertrete.
Ja, okay. Das ist
Gedanken,
sozusagen.
Ja. Ja, okay. Und ich da aber auch die, auch dann diese Entscheidung haben möchte, meine Wahlstimme dort in diesem Land auch abzugeben. Also das ist, ja, okay, ein bisschen komplexer.
Aber du möchtest
komplexer,
ja, vielleicht in Deutschland auch die rechte Regierung verhindern und könntest es dann, wenn du dort lebst, mit deiner Stimme vor Ort tun.
Ja, das könnte
auch
ich machen. Ich könnte
einschätzen
das,
kannst.
Wie das ist richtig, aber ich könnte natürlich auch, das ist richtig. Ich könnte das auf Bezirksebene auf jeden Fall oder auf Gemeindeebene könnte ich das auch immer noch tun. Ich könnte das auch noch außerparlamentarisch tun, natürlich, in irgendwelchen Bürgerinitiativen. Aber was ich auch noch entscheidend finde, ist, Menschen, die nach Europa kommen und eine Demokratie lernen und lieben lernen, könnten in ihrem Land, glaube ich, auch nochmal einen anderen Blick. Also, das ist ja wirklich oft so. Ich meine, die Türkei nehme ich da jetzt raus, weil das ist auch wirklich ein Phänomen. Aber es ist ganz oft so, dass die Stimmen von den Auslandswählern an extrem demokratische Parteien gehen. Eben die Türkei nehme ich da raus. Aber das ist eigentlich, und das meine ich damit so ein bisschen, weil Menschen, die im Ausland leben, nochmal einen anderen Blick auf ihr Land haben und, glaube ich, da vielleicht schon auch noch einmal was beeinflussen. Ich weiß es nicht. Das sind alles nur Gedanken und Überlegungen. Ich fand sie interessant nämlich. Und deswegen würde es mich wirklich interessieren.
Ich habe es versucht, ein bisschen übergeordneter zu denken, weil, ja, das verstehe ich natürlich alles. Man kann sagen, Leute, die im Ausland leben, sind dann auch, ich glaube, ist auch der AkademikerInnenanteil höher und so. Du willst es sozusagen ein bisschen in dein Bild hinein argumentieren, was ich total nachvollziehe. Ich finde das emotional total richtig.
Genau, so wie ich es halt erlebt habe.
Auch schrecklich, wenn hier dann sozusagen aus meiner Perspektive die falsche Partei gewählt wird, aus welchem Grund auch immer. Aber ich finde, das hat mit der Frage eigentlich nichts zu tun. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da muss man sauber trennen, finde ich.
Inwiefern?
Weil ich finde, du hast prinzipiell recht. Ich würde natürlich auch, wenn ich denke, okay, dann kommen die ganzen Briefwahlstimmen dazu. Das ist meistens für die Linken oder für die Linkerinnen oder zumindest auf jeden Fall für die, heute würde man sagen, demokratische Mitteparteien auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man das noch reinrechnet.
In Österreich ist es marginal.
Auch in Deutschland, aber es verbessert sich meistens. Aber das ist ja nicht die Frage gewesen, sondern ich finde grundsätzlich,
die Frage
das ist ja
war, wie man
Meinung. Das ist jetzt das, was wir gut finden, oder was?
Nein, die Frage war eigentlich eher emotional, wie man dazu steht.
Aha.
Ja.
Okay.
Das war
ja
eigentlich mehr die Frage.
Mir ist Patriotismus wirklich, außer beim Fußball, aber den kann ich ja sofort umlegen. Ich bin ja auch Fan von einer
Basketballmannschaft in Amerika.
Ja, ich weiß nicht, also, ob das genau
das
ist.
Das ist das einzige Patriotismusgefühl, weil Sport halt mehr Spaß macht, wenn man für jemanden ist. Ja. Aber sonst ist mir Patriotismus wirklich zutiefst unerklärlich und fremd.
Mhm.
Ja, weil ich nicht verstehe, was das... Also ich kann nicht auf etwas stolz sein, wofür ich nichts geleistet habe.
Ja, aber das es hat nicht... Aber nicht ich bin ja nicht... Weißt du, ich bin ja auch, wenn ich im Ausland bin und als Österreicher im Ausland lebe und dieses Land in irgendeiner Form dort als... Wo kommst du her? Aha, Österreich, interessant, aha. Und ich lebe da und so weiter. Dann bewegst du dich ja irgendwie anders, als wenn du nur Tourist bist oder Gast bist. Also Gast bist du ja sowieso, aber... Wenn du deine Heimat dort findest, bist du, finde ich, mehr als Gast. Ja? Auch wenn du nicht die Staatsbürgerschaft hast, bist du Bewohner dieses Landes oder Bewohnerin dieses Landes. In meinem Fall war ich Bewohner Deutschlands und habe mich auch so gefühlt und habe da auch so gedacht, finde ich. Ja? Und trotzdem ist mir dieses komische Gefühl, was immer das ist, Österreich irgendwie wichtig und hätte mir nicht wirklich vorstellen können, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, interessanterweise. Also zumindest hat sich diese Frage nie gestellt für mich, ja, sondern immer irgendwie, naja, wieso, ich bin Österreich, ich bin ja damit zufrieden und glücklich.
Hm. Na gut, spannende Frage. Wollen wir hier mal einen Punkt setzen?
Ja, setzen wir einen Punkt.
Wir wollen auch noch jemanden grüßen lassen, den Andreas Sator. Der ist einer der ersten Podcaster in Österreich, muss man wirklich sagen, vielleicht sogar überhaupt der erste. Es war das erste Mal, dass ich beim Podcast überhaupt zu Gast war. Ich war bei vielen Podcasts zu Gast.
Ja, das stimmt.
Und das war sehr aufregend, weil ich das bis dato, ich habe halt Interviews gekannt, aber Podcast in der Form noch nicht und war bei ihm zu Hause in der Wohnung und haben aufgenommen. Das weiß ich noch. Und ich habe damals über den, und das ist wirklich, Erklär mir die Welt heißt der Podcast.
Genau, ja.
Wirklich eigentlich, glaube ich, ursprünglich für Kinder, oder?
Das weiß ich nicht.
Aber es ist für Erwachsene genauso interessant. Und es kommt immer ein Experte oder eine Expertin oder vermeintlicher Experte, der über ein Thema spricht. Und ich habe über das Schauspiel gesprochen.
Also 7 Jahre macht er das jetzt schon. Das ist wirklich eine beachtliche Zeit.
Ja,
finde ich großartig. Ich bin später eingestiegen. Ich habe, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren das erste Mal reingehört. Insofern kann ich nicht sagen, ob es für Kinder ursprünglich geplant war. Ich finde wahnsinnig viele Themen, die mich interessieren. Und es ist so der Gedanke, einfach mal das genau ohne Fremdwörter, sondern für jeden verständlich erklärt, wie sowas wirklich funktioniert. Mhm. Und es ist eigentlich ein Muss, finde ich. Ja, diese Form von Podcast, sie hat eine Form gefunden, die ich wirklich ultimativ für notwendig halte. Deswegen ist es von meiner Seite ein absolutes 5 Sterne nach oben Top-Angebot, bitte.
Liebe Menschen, das kommt vom CEO wirklich sehr selten.
Das kommt sehr, sehr selten.
Das können Sie nicht hoch genug hängen. Ja. Erklär mir die Welt.
Ja.
Ganz im Unterschied zu dem, was viele Menschen ständig tun, glauben, ungefragt jemanden die Welt erklären zu müssen,
so
dreht er das um, sondern lädt sich Menschen ein, die sich darüber, wo sie sprechen, tatsächlich auskennen. Auch das war kein ganz guter Satz, aber Sie wissen, was ich meine. Ich bin doch immer beeindruckt, dass du so eine klare 5-Sterne-Bewertung abgegeben hast. Ich finde es auch ganz toll. Hören Sie da gerne rein, wirklich. Empfehlung von uns.
Gute Nachrichten.
Eine gute Nachricht heute, ja, und das finde ich wieder wahnsinnig spannend. Harvard macht Bildung erschwinglich, erweitert die Vielfalt für alle Studierenden. Ja, die Harvard-Universität, das ist ja Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts, ein Namen, den ich wieder nicht aussprechen kann, wo alle lachen dürfen, das können sie machen. Deswegen bin ich der, der ich bin. Und zwar, pass auf, das finde ich echt spannend. Also, wenn du jetzt als Familie weniger als $200, das sind 182.000 Euro in etwa, verdienst, dann übernehmen die Studiengebühr. Und bei Familien unter einem Jahreseinkommen von $100.000 werden sogar Wohn- und Gesundheitskosten unterstützt. Das war bis jetzt ja nicht so. Harvard war ja eine Elite-Universität, das einfach ein Vermögen bezahlt. Und wenn du nicht Eltern hattest, wo du die Millionäre waren, konntest du dort nicht studieren. Außer du hast ein spezielles Sportstipendium bekommen oder meistens waren es dann nur Sportstipendien, wo du irgendeine Superbegabung hast. Ja? Und das finde ich wahnsinnig spannend. Durch diese Neuerung können 86% aller amerikanischen Familien theoretisch ihre Kinder nach Harvard schicken. Und das finde ich gewaltig. Und das kommt auch nicht von ungefähr. Das hat natürlich was mit Trump zu tun, unmittelbar, weil die neue Regierung denen schon 400 Millionen jetzt gekürzt hat, weil sie nicht einverstanden sind mit dem, was sie macht. Und der Rektor macht Folgendes. Er sagt, okay, pass auf, wir machen jetzt genau das Gegenprogramm. Wir machen jetzt nicht mit das, was die Amerikaner überall jetzt machen, was die Wirtschaft überall macht, was sogar offensichtlich Hollywood alles hinnimmt, so wie sie es hinnehmen. Also glaube, habe ich den Eindruck, nach den Oscars habe ich den Eindruck, dass es denen relativ wurscht, was in diesem Land passiert. Ja. Machen die ganz was anderes. Sie sagen, okay, pass auf, wir drehen das jetzt um. Zu uns können jetzt auch die kommen, die sich das nie leisten konnten, weil uns das total wichtig ist. Und das finde ich, das in der Erklärung kommt das mehr oder weniger so raus von diesem Rektor, wie der das sieht, weil das dem einfach wahnsinnig wichtig ist, dass genau jetzt Schichten kommen können, dort studieren können und dort lernen können, was ist Demokratie, Wissenschaft lernen können und all das. Das finde ich, ich finde das wirklich mehr als eine gute Nachricht. Finde ich die erste wirklich gute Nachricht, die ich seit der neuen Wahl mit dem neuen Präsidenten Trump aus Amerika gehört habe.
Toll, finde ich super.
Ich finde, das hat mich wirklich berührt irgendwie. Und da komme ich zum nächsten Thema, weil eben, weil du gesagt hast, wegen Trump. Hast du mitbekommen in den letzten, diese ganzen Verhaftungen an den Grenzen in Amerika?
In den letzten Tagen, Wochen, Stunden, Monaten? Was meinst du?
Ja, genau, das meine ich, okay. In den letzten Wochen.
Ja, habe ich mitbekommen. Schrecklich.
Hey, ich finde das wirklich arg. Hast du das gelesen von dieser Kanadierin zum Beispiel, dieser Junge? Dann gab es eine junge Deutsche, die in New York war. Dann gibt es jetzt einen jungen Deutschen, wie im Spiegel gerade einen neuen Bericht, der ist mit seiner Verlobten nach Mexiko gefahren, hast du das gelesen? Mhm. Mit seiner Verlobten nach Mexiko gefahren, ist an der Grenze zurück, hat den Fehler gemacht bei der Einreise, wo fahren sie hin, hat gesagt, ja, wir fahren jetzt zurück nach Hause. Und es ist aber nicht sein Zuhause. Er hat ja nur ein Visum, wo er immer ein- und ausreisen darf. Also er hat so ein spezielles Visum bekommen und so. Daraufhin haben sie beide rausgezogen, sofort in Handschellen gesetzt, ihn verhört, sie auch verhört. Sie musste dann fahren, sonst wäre sie verhaftet worden. Er ist 16 Tage in Abschiebehaft gesessen. Die deutsche Botschaft konnte nichts tun. Es ähnelt sich sehr zu dem Fall von dieser jungen Frau, die in New York verhaftet wurde. Ich glaube, die Mutter oder so ist Mexikanerin und sie hat viel Verwandte in Amerika und wollte Verwandtschaftsbesuche machen. Wurde auch, also unmenschlich behandelt, ja. Und irgendwie kommt mir das alles wahnsinnig systematisch vor.
Mir auch.
Dir auch. Okay, gut, ich merke schon, das ist ein Thema, das macht dich zu sehr traurig. Mich macht es auch traurig.
Ja, ich finde es wichtig, aber es ist so offensichtlich und so omnipräsent, dass ich persönlich dem nicht so viel Raum geben möchte, weil ich meine es jetzt gar nicht böse, aber ich bin ein bisschen der Meinung, es ist jetzt auch nichts, was man groß erzählen muss, weil es schrecklicherweise eh jeder mitbekommt. Also jeder, der...
Kriegt es jeder mit? Also unsere Hörerinnen kriegen es alle mit.
Genau.
Da sind wir in einer anderen Blase, offensichtlich. Mhm. Habe ich auch den Eindruck, das ist richtig. Trotzdem finde ich, frage ich mich irgendwie, ob wir, so wie die Kanadier, nicht auch ein bisschen reagieren sollten und vermehrt weniger amerikanische Produkte kaufen sollten und da ein bisschen nachdenken sollten. Was die Kanadier jetzt wirklich radikal machen.
Ich würde nur gern weiter Basketball schauen. Das möchte ich. Leider schrecklich, aber das möchte ich mir nicht leben lassen. Aber wir können gerne
andere
Produkte boykottieren.
Nein, ich glaube, es kann sich ja jeder aussuchen, was er will, ja. Aber da sind wir also ein bisschen beim Thema. Es ist so, wir sind so sozialisiert worden, dass Amerika die Guten sind, gell? Mhm. Und jetzt ändert sich das gerade dort massiv, ja. Und diese Demokratie wandelt sich gerade und zwingt der Welt einen Kurs auf, der sehr undemokratisch ist und sehr, sehr menschenfeindlich.
Mhm. Die Pressekonferenzen im Weißen Haus ist ein Albtraum.
Eben, genau.
Was man da so liest. Ne?
Und ich finde das eben schon auch ein bisschen erschütternd, wie wir das alles so ein bisschen hinnehmen. Ich finde es auch erschütternd, wie unsere Branche, also nicht unsere hier Branche, sondern die Branche, Filmbranche dann sozusagen, wie die das mehr oder weniger so, ja, die sind einfach alles sehr stark und sehr groß und wir sind da tatsächlich sehr, sehr klein und schwimmen nur so ein bisschen mit, ja. Aber es bewirkt bei mir was. Es bewirkt trotzdem ein Gefühl, wo ich sage, Kinder, sollten wir uns nicht wieder, also ich meine, das passiert ja jetzt auch gerade. Es gibt, glaube ich, viele in Europa, die das Gefühl haben, halt, stopp, wir sind Europäer, wir sollten als Europa gemeinschaftlich denken, wir sollten zusammenstehen als Europa und sollten als EuropäerInnen irgendwie auch vielleicht wieder unsere Demokratie, die wir jetzt so lang und so gut in den meisten Ländern hatten, irgendwie stark machen und in die Welt hinaus posaunen, dass es die bessere Art zu leben ist.
Mhm. Finde ich auch.
Crunch Time.
Wir haben am Anfang auch von deinem Flug über
Südostasien gesprochen. Ich drehe gerade einen Film in München.
Ja.
Und die Maskenbildnerin hat erzählt, dass sie mit dir einen Film in Vietnam gedreht hat.
Ah.
Einen Kinderfilm. Und du hast dir den Bart rasiert.
Ich habe den Rasierapparat in die Hand bekommen und habe gefragt, ist er eingestellt? Sie hat gesagt, ja, er ist eingestellt. Hat sie die Geschichte anders erzählt?
So hat sie es anders, jetzt anders erzählt. Sie hat gesagt, dass du herumexperimentiert hast und plötzlich hattest du quasi auf dem Kinn einen Riesenfahrer im Vollbart, so von einem 2,5 Zentimeter sozusagen. Und hast aber gesagt, oh, hast du das Hemd aufgerissen, dein Brusthaar ihr entgegengestreckt und sagt, nimm. Und dann habt ihr aus dem Brusthaar sozusagen fast fürs Gesicht geklebt. Finde ich eine tolle Geschichte, wie man auch mit Krisensituationen im Kleinen umgehen kann.
Ja, das ist richtig. Also ich glaube,
dass sie, du gibst ihr die Schuld sozusagen.
Nein, ich gebe nicht die Schuld, sondern ich...
Wenn du sagst, ist es eingestellt und sie sagt ja und dann rasierst du und es ist falsch eingestellt.
Naja, ich könnte ihn überprüfen.
Ja, das könntest du.
Was ich auch tatsächlich nämlich immer mache jetzt. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das gefragt habe, weil ich tatsächlich immer, wenn ich einen Rasierapparat bekomme von der Maskenbildnerin, stelle ich jetzt diese Frage, ist der richtige Aufsatz drauf? Ich nehme den Aufsatz, kontrolliere nochmal die Nummer und sage, ist es die Nummer? Dann sagt sie ja oder nein. So, und dann rasiere ich mich erst. Und das mache ich tatsächlich erst seit damals. Seit dieser Erfahrung. Und deswegen bilde ich mir ein, dass ich eben gefragt habe, kann ich mich damit rasieren? Ist das richtig so eingestellt? Ja, ja, bitte rasiere dich schon mal, weil wir in Zeitdruck waren. Es war in einem Hotelzimmer in Da Nang, wo die Maske war. Ja. Mhm. Und Da Nang in Vietnam, das kennen die Militärexperten von der Land, von der Militär, von der Tet-Offensive, kennt man das. Und ich da drinnen saß und gefragt habe und dann losgemacht habe und einmal durchgefahren bin nach oben, wie man rasiert, ja. Und dann war es weg in der Mitte. Also es war wirklich, also es war nicht ganz weg, es war nicht glatt rasiert, weil es war ja ein Aufsatz drauf, ja. Und wir dann diesen Aufsatz runtergemacht haben und alles, was wegrasiert war, da drinnen aufgehoben haben und draufgeklebt haben, diese Bartstoppeln draufgeklebt haben und kann sein, dass wir dann die nächsten Tage immer Nachschub von den Brusthaaren genommen haben.
Zum Glück hast du welche.
Ja, zum Glück habe ich
Und
welche,
sie hat aber auch noch erzählt, sie hat dann den Kameramann in die Maske gebeten und gesagt, fällt dir beim Simon irgendwas auf? Und der hat geschaut und gesagt, nein.
Ja, nein, wie gesagt, es war nämlich ein Aufsatz drauf. Mhm. Er war aber deutlich kleiner. Und du erinnerst dich vielleicht an diese Frisur, weil kann ich noch weitermachen, diese Bart, sagt man Frisur beim Bart? Weiß nicht, wie auch immer. Wir haben damals Aufschneider gedreht zu dieser Zeit, weil ich habe drei Filme parallel gedreht in der Zeit, einen in Vietnam, einen in Schweden und mit dir Aufschneider.
Mhm. Und ich kann mich an den Bart erinnern, ja. Den Film haben sie jetzt auf irgendeinem Streamer, tatsächlich hat Instagram mir dann erschreckenderweise kurz darauf ein Foto von einem Film-Sujet, wo du wirklich diesen komischen Bart, wie ich dich kennengelernt habe, auch in Vietnam.
Genau, das waren also es waren so Koteletten bis runter.
Mörderische Koteletten und dann da, wo man normalerweise einen Kinnbart hat, relativ kahl.
Genau, und oben so, genau, es war
oben
so.
Oben Schnauzer.
Oben Schnauzer, der so rund so. Ich glaube, es ist ein Trucker-Bart, ich weiß auch nicht.
Schöne Geschichte am Abschluss, zum Abschluss. Was gibt es sonst noch?
Liebe Grüße von dieser Seite.
Ja, sag ich, würde sich freuen. Immer wenn liebe ich, Grüße. Wenn mich strahlen die Leute immer so an und sagen, lass den Simon lieb grüßen.
Wirklich?
Alle lieben dich.
Na, bitte. Ja, bitte. Ja, was gibt es sonst noch? 27.03. Ein entscheidender Tag für uns, vermutlich.
Ja, es ist der Welttag des Theaters, habe ich gelesen.
Ja. Natürlich. Was machen wir da?
Wir gehen ins Theater, was schauen wir uns an?
Weiß ich noch nicht.
Okay.
Ich drehe, glaube ich, am 27.
Dann gehe ich für dich ins Theater. Aber gehen wir wieder mal ins Theater.
Gehen wir wieder
schauen
mal ins Theater.
Schauen wir uns mal was an im Theater.
Schauen wir uns was an im Theater. Welttag des Theaters. Gehen Sie ins Theater. Schauen Sie sich mit uns gemeinsam was im Theater an.
Genau. Oder schauen Sie sich uns in einem Theater an. Zum Beispiel am 12. im Zirkus Krone in München oder am 26. in der Wiener Stadthalle.
Beides keine Theater.
Richtig, aber ja, apropos Theater, wir sitzen in einer Garderobe, sind heute in Wiener Neustadt in einem Theater, da müssen wir jetzt nämlich auch los, weil wir jetzt dann den Soundcheck machen.
So ist es.
Der Frühling kommt, bleiben Sie zuversichtlich, auch wenn es immer wärmer wird, steigen Sie in keinen Schneehaufen. Good morning, stranger. Good morning. Good morning.